Und was ist, wenn wir all diese Fragen auf die Sünde übertragen? Denn wenn ein Fehler eine Abweichung von einem optimalen oder normierten Zustand ist oder einem Verfahren in einem bezüglich seiner Funktion determinierten System, was auf die Schöpfung Gottes mit Sicherheit zutrifft, dann ist Fehler gleich Sünde zu setzen. Sünde ist auch eine Abweichung oder eine Entfernung von dem für uns Menschen von Gott vorgesehenen optimalen normierten Zustand. Ist es vorstellbar, dass jemand an der einen Stelle sündigt und das nicht unter die Füße bekommt und zum Ausgleich dafür an anderer Stelle besonders begabt und geistlich ist? Und wenn man sich unsere Gemeinden anschaut, denke ich, gibt es Beispiele genug dafür. Kann aus einer Sünde überhaupt etwas Gutes entstehen? Hätte aus einem geglückten Mord an Adolf Hitler etwas Gutes entstehen können, was ein klarer Verstoß gegen das fünfte Gebot ist? Oder darf ein Jude behaupten, dass die vergasten Juden Hitler das Rückgrat gebrochen haben und die Welt vor einer weiteren Schreckensherrschaft durch ihn bewahrt haben? Ist das korrekt? Das darf natürlich nur ein Jude selber sagen. Pinchas Lapid, mit dem habe ich zusammengesessen und der hat mir das so gesagt. Das war seine Deutung der Geschichte. Und wenn das korrekt ist, wenn man das sagen darf, müssen wir dann auch sagen, dass Gott das mit Zähneknirschen zugelassen hat, aber es eigentlich anders besser gefunden hätte? Oder hat er es sogar herbeigeführt und geschaffen? In Amos 3, Vers 6 heißt es zumindest, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Das ist harter Tobak, finde ich. Ich finde, das ist eine grauenvolle Stelle. Wenn ich sterbe, wird das eine der ersten Fragen sein, die ich Gott stellen werde. Aber sie steht in seinem Wort drin. Und daran gibt es auch nichts rumzudeuteln. Das steht da drin. Oder wenn wir von der Sünde wieder weggehen und in den Bereich Fehler zu den Abweichungen von der Mehrheit gehen. Was ist mit Menschen, die als Transsexuelle geboren werden? Hat Gott das nur zugelassen oder hat er es geplant? Es weicht ja zunächst einmal von der Mehrheit der Schöpfung ab. So wie auch die Homosexualität in jeder Gesellschaft schon immer vorhanden war und ist, aber immer nur einen geringen Prozentsatz ausmacht, gleichbleibend etwa um die 5-10%, aber damit eben von der Mehrheit abweicht. Hat Gott das zugelassen oder hat es etwa bewusst für seine Menschheit geplant? Und könnte diese Abweichung von der Mehrheit ebenfalls einen Ausgleich finden in der stärkeren Ausbildung anderer Persönlichkeitsanteile? Ich habe mit homosexuellen Christen gemeinsam vor dem Thron des allmächtigen Gottes gestanden, die genau das glauben. Und wir haben Gott zusammen angebetet. Und er hat uns keine Auflösung dieser Spannung geschenkt, sondern sich nur darüber gefreut, dass wir ihn gemeinsam angebetet haben. Und ich weiß, ich stehe heute Morgen auch hier und reiße vielleicht einfach nur mehr Fragen auf, als dass ich Antworten habe. Und ich kann euch auch nicht die Auflösung von Spannungen vermitteln. Aber es gibt eine Richtung, die lässt mich in dem Thema nicht mehr los. Es ist vielleicht nur die Ahnung, eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Wenn man so in Spannung und Unsicherheit lebt, wie wir das heute in vielen, vielen Themen tun, dann braucht man ja in irgendeiner Form Vertrauen. Vertrauen, dass man durch diese Situation durchkommen kann. Und Vertrauen ist Glaube. Von diesem Vertrauen, von diesem Glauben habe ich im 2. Korintherbrief gelesen, im Kapitel 3. Da steht ab Vers 4, solches Vertrauen, solchen Glauben, aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig oder fähig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch zu Dienern des neuen Bundes befähigt hat, der es uns überhaupt ermöglicht hat, Diener des neuen Bundes sein zu können. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, der Ruach, übersetzt aus dem Hebräischen eigentlich der Geistin, der weiblichen Person der Dreieinigkeit. Denn der Buchstabe tötet, die Geistin aber macht lebendig. Oder wörtlich, sie revitalisiert uns. Es geht um eine immer, wenn es nötig ist, wiederkehren könnende Wiederbelebung. Der Buchstabe sagt, am Sabbat darf man nichts tun, auch keine Heilung vollbringen. Der Heilige Geist sagt, das ist im Prinzip richtig. Aber diese Frau braucht Heilung. Jesus, geh los und tu es. Der Buchstabe sagt, Ehebruch muss mit Steinigung geahndet werden. Die Ruach sagt, das ist im Prinzip richtig. Aber das Leben dieser Frau muss gerettet werden und in Beziehung gesetzt werden zu dem Leben des fehlenden ehebrecherischen Mannes und der sie verklagenden Männer. Jesus, geh los und sag ihnen, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Der Buchstabe sagt, das Gesetz bildet den optimalen und normierten Zustand der Schöpfung ab. Und wenn alle sich dran halten, dann ist das Paradies wieder da. Die Geistin sagt, das ist im Prinzip richtig, aber das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Das Gesetz ist nur eine Gehhilfe für Menschen, die unter den Bedingungen einer gefallenen Welt leben müssen und steht unter dem Menschen und nicht über ihm. Und etwas später hat der Heilige Geist den Kirchenvater Augustin dann sogar dazu hingerissen zu sagen, mit Liebe als Priorität kannst du tun, was du willst. Da darf man dann auch mal Grenzen überschreiten, Fehler machen, sündigen. Ich weiß nicht, ob das zu einfach ist, aber ich finde es einfach bestechend, wenn ich mir diese ganzen Zusammenhänge immer wieder vor Augen führe. Hinter den Sätzen, die ich aus dem 2. Korintherbrief vorgelesen habe, beschreibt Paulus allerdings dann noch einen anderen, einfachen und bestechenden Sachverhalt und er schreibt da, Herr, also derjenige, der jetzt die Regeln macht, Herr ist jetzt aber das Pneuma, die Ruhe, was wir als der Heilige Geist kennen, was aber übersetzt eigentlich die Geistin ist. Und wo dieser Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht diese neue Kyrios-Herrlichkeit an, sagt er, diese neue Art Gottes auf der Erde zu herrschen und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn der Ruach geschieht, dass nämlich auch wir fähig sind, nicht mehr nach dem Buchstaben zu leben, sondern nach der lebendig machenden Liebe, die in uns ausgegossen ist und die uns verändert. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen. Und für mich steckt hier diese Herausforderung Gottes drin, dass wir Seite an Seite mit Menschen, von denen wir überzeugt sind, dass sie konkrete Sünder sind, vor seinem Thron stehen und ihn anbeten und darauf warten, dass wir gemeinsam von ihm verwandelt werden. Du verwandelst sowieso keinen Sünder. Das tut immer nur der Herr. Und wenn wir gemeinsam vor ihm stehen und ihn anbeten, verändert er uns, vielleicht mich an der einen Stelle, wo ich nicht gedacht hätte, und den anderen an ganz anderen Stellen, wo ich doch sagen würde, Herr, du musst aber doch daran rumschrauben. Das macht der Herr, wenn wir vor ihm stehen und ihn anbeten. Wer wirklich von der Person Jesu her geprägt ist, der müsste eigentlich aufhören, sich an den Sünden und Fehlern anderer zu ereifern, zu ergötzen oder auch nur zu stoßen. Denn wenn sie keine Sünder wären, dann wären sie auch keine Christen. Denn wer alles perfekt kann und vollkommen ist, der braucht keinen Heiland, der braucht keinen Erlöser, der braucht keinen Retter. Da beten wir Sonntag für Sonntag gemeinsam im Vater unser, vergib uns unsere Schuld und wundern uns anschließend darüber, dass wir es in der Gemeinde mit lauter Sündern zu tun haben.